Deutschlandfunk. Streitkultur.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Gamescom liegt einige Monate hinter uns. Der Anschlag in Halle am 9. Oktober aber, bei dem ein junger Mann zwei Menschen erschoss und das wie ein Videospiel filmte, steckt manchem heute noch in den Gliedern. Der Bundesinnenminister meinte, man müsse sich die Computerspiele-Spieler neu vorknöpfen. Andere warfen ihm sogleich Inkompetenz vor. Am Mikrofon in der Streitkultur ist heute Maximilian Schönherr.
Ja, es gibt eine Wirkung von Mediengewaltkonsum auf aggressive Gedankeninhalte.
Viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene.
Ich glaube, diese öffentliche Anerkennung, auch diese zum Teil ja vielleicht bestehenden Vorurteile, dass es hier nur um Gewaltspiele geht, dass das überwunden wird und dass wirklich Spiele als Kulturgut, als Bildungsträger auch aufgebaut werden, das halte ich für den eigentlichen gesellschaftlichen Durchbruch.
Es gibt sogar Studien darüber, was Spielerinnen und Spieler lernen, wenn sie ganz normale Unterhaltungsspiele spielen. Dazu gibt es Studien. Und die Trainingseffekte in normalen, und also das, wo die Leute denken, oh, ich unterhalte mich nur, das ist vielleicht nur so eine Flucht vor dem Alltag, die sind massiv.
Ja, unsere Streitkulturgäste zum Thema Macht zocken schlau, in Klammern oder gefährlich, sind Dr. Boris Suchan, Professor am Institut für kognitive Neurowissenschaft der Ruhr-Universität Bochum, und Dr. Johannes Breuer, Medienpsychologe am GESIS, dem Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Köln. Herr Suchan, uns zugeschaltet aus dem Studio in Dortmund, können Sie in einer Minute Ihre Position zu Computerspielen pointiert zusammenfassen?
Ich mache das in der Form, dass ich selber Vater eines 14-jährigen computerspielenden Jungen bin. Ich denke, wir leben in einer digitalen Welt. Wir können das Rad nicht zurückdrehen, die Zeit nicht zurückdrehen. Früher haben wir Cowboy und Indianer gespielt, heute läuft das Ganze digital ab. Ich denke, alles nur zu verteufeln, da macht man sich das Ganze sehr einfach. Man sollte es differenziert betrachten und den Kindern bestimmt auch einige Freiheit lassen. Und ich kann mich sehr gut zurück daran erinnern, dass ich früher solche Spiele ganz gern gemacht habe. Allerdings analog.
Herr Breuer?
In meiner Promotion und im Forschungsprojekt, in dem ich gearbeitet habe, sehr intensiv mit verschiedenen Wirkungs- und Nutzung, Dimensionen der Wirkung und Nutzung von Computerspielen befasst, dass die Effekte von Computerspielen oder würde so weit gehen, Medien im Allgemeinen, gemeinhin kleiner, interindividuell unterschiedlicher und nicht so stark generalisierend sind, wie oft in der Debatte angenommen wird.
Sie beide spielen und Sie beide machen aus psychologischer und gesellschaftswissenschaftlicher Sicht Studien darüber und nähern sich den Themen von verschiedenen Seiten an.
Ich spiele persönlich nicht. Also ich habe da ehrlich gesagt überhaupt keine Lust dazu. Ich habe die Diskussion mit meinem Sohn zu Hause. Wir haben aber Untersuchungen mit Computerspielern gemacht und haben geschaut, wie sich das auf Entscheidungsverhalten, auf bestimmte Kategorisierungsfähigkeiten auswirkt. Wir haben erstmal ganz grundsätzlich geschaut, wie lange spielen die Leute. Das war mindestens 14 Stunden in der Woche, was ich schon ganz schön erheblich finde. Und das ging quer durch die Bank durch alle möglichen Computerspiele.
Herr Breuer, Sie haben 2017 eine Arbeit veröffentlicht, glaube mit Co-Autoren, Frustration Aggression Theory. Da geht es um Spiele. Frustration und Aggression. Können Sie das ein bisschen erläutern, was Sie da untersucht haben?
Also das ist ja immer so, das sind die zwei Seiten dieser Debatte, die geführt werden. Einmal bei der Wirkung zu Computerspielen, sehr zentral die Frage nach dem Lernen und die Frage nach der Auswirkung auf Aggression. Die Frustrations-Aggressionshypothese ist ein Klassiker der Psychologie und erklärt sich durch den Namen eigentlich schon selbst. Durch frustrierende Erlebnisse wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich selbst in einer Interaktion aggressiv agiere oder reagiere, erhöht. Und wir haben uns im Prinzip das für Computerspiele angeschaut. Und wenn ich verliere und wenn es ein sehr frustrierendes Erlebnis ist, dort zu verlieren, dann hat das eine Auswirkung auf mein emotionales Erleben direkt nach dem Spiel auch und überträgt sich auf andere Situationen.
Sie haben auch noch einen anderen Titel in diese Richtung, Hate Speech in Online Games. Ähnliches Thema?
Ähnlich schon. Also es geht um eine andere Form von, in dem Fall, man könnte sagen, verbale Aggression. Diese ganze Debatte um Hate Speech ist ja auch gerade im Netz, ist ja gerade auch etwas, was sehr nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch gesellschaftlich und in der Politik sehr intensiv debattiert wird. Und das sind so ein bisschen, ich sagte eben, das Zusammenwerfen von Dingen, gerade in der Aussage der viel zitierten von Herrn Seehofer, da sind genau diese beiden Sachen zusammengeworfen. Einerseits der Inhalt, also was sehe ich in den Spielen, ja? Und das andere ist, wie ist die Interaktion zwischen den Spielern? Und da ist es so, diese Hate-Speech-Komponente Also das fängt sozusagen an bei lockerem, man nennt es im Sport so ein bisschen Trash-Talk, ja, also ein bisschen den Gegner vielleicht beleidigen in dem Spiel, um ihn vielleicht auch zu demoralisieren. Das nimmt aber auch dann durchaus sehr ernste Ausmaße an, bis hin zu strafrechtlich relevanten Dingen. Und da sind Games genauso wie Foren, Webseiten, Chaträume ein Ort, wo das passiert und stattfindet.
Ich denke auch, man muss unterscheiden zwischen dem, was im Spiel läuft und was dann wirklich in die Realität weitergetragen wird. Und natürlich auch, was in der Familie diskutiert wird und was da auch vorgelebt wird.
Sie spielen nicht mit dem Sohn, sondern Sie gucken sie ihm über die Schulter?
Ich schaue mir schon an, was für Spiele der macht. Das sind, denke ich, die üblichen Spiele, die alle in dem Alter spielen. Dann habe ich einen Eindruck davon. Aber wie gesagt, man kann das ganz leicht verteufeln, aber ich finde, ich habe früher Karl May gelesen, wenn Sie das lesen, also auch nicht immer zart beseitet alles beschrieben. Und wenn man dann Cowboy und Indianer gespielt hat, dann ging es auch irgendwie um Schießen und auch um Umfallen.
Können wir konkret mal einen Spieletitel nennen? Ist Call of Duty zum Beispiel?
Ne, er spielt eher Fortnite und Overwatch.
Ja, bei beiden wird geschossen.
Genau.
Und zwar aus der Ego-Shooter-Perspektive, mehr oder weniger streng. Also ich muss kommen in Räume und ich muss die Räume untersuchen und dann taucht jemand auf und den muss ich töten.
Eliminieren, genau.
Ist schon brutaler als beim Cowboy- und Indianer-Spielen.
Ist das wirklich so? Also wir haben uns, klar, wir haben uns damals Karneval die Gewehre und die Pistolen gekauft, haben dann die möglichst lange am Laufen gehalten und haben dann wirklich im Freien gespielt. Also es ging ähnlich ab. Klar, wir haben uns draußen bewegt, aber ich weiß nicht, ob das so der Riesenunterschied ist.
How Video Games Improve Probabilistic Learning, das ist eine Ihrer Arbeiten von 2017 in Ihrem Institut, glaube ich, zusammen mit zwei Kollegen erstellt. Worum geht es da konkret?
Es ging darum zu gucken, ob Videospieler schneller oder anders lernen. Wir haben dabei auch geschaut, welche Areale im Gehirn beteiligt sind. Und die waren teilweise schneller, haben probabilistische, also es sind Zuordnungen nicht, wenn in dieses eine Zeichen kommt, dann kommt auf jeden Fall die Reaktion, sondern mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit kommt dann eine Reaktion. Das muss man erstmal verstehen. Und gerade wenn es in den Bereich kommt, dass die Wahrscheinlichkeiten ausgeglichen sind, also sowas wie 60, 40 Wahrscheinlichkeiten, dass jetzt eine bestimmte Reaktion erfolgen muss, da waren diese Gamer tatsächlich schneller. Und die haben auch entsprechend andere Areale im Gehirn eingesetzt, also die Areale, die für unser deklaratives Gedächtnis zuständig sind. Und das, denke ich, zeigt schon einen gewissen Vorteil von diesen Gamern.
Die Million-Dollar-Question, wie es immer im Englischen heißt, ist die Frage des Transfers. Also es ganz viele diese Spiele, bei denen sich ein Trainingseffekt zeigt, ist die Frage, inwiefern ist es generalisiertes auf andere Bereiche? Also inwiefern sind das Fähigkeiten, die auch außerhalb des Spielekontextes oder auch unabhängig von Aufgaben, die sehr ähnlich sind, wie die man im Spiel erledigt, einen Vorteil bringen? Und die andere Frage, die immer sowohl bei der Gewaltdebatte als auch bei den Studien zum Lernen ist, die vielleicht noch mehr die One-Million-Dollar-Question, die der Kausalität. Also die Frage, sind Spieler, ist sozusagen ein Selektionseffekt, Personen, die gewisse Eigenschaften haben, vielleicht auch gewisse Fähigkeiten, spielen mehr oder spielen mehr gewisse Spiele versus der Medieneffekt. Also ist es wirklich das Medium, das eine Auswirkung auf bestimmte Verhaltensweisen oder auch Fähigkeiten hat? Das ist sozusagen noch so ein bisschen was vielleicht eine Grundfrage ist. Und wenn ich das Studiendesign richtig verstanden habe, war das ja eine korrelative Studie, bei denen verglichen wurde Videospieler versus Nichtspieler. Und möglicherweise könnte es ja auch so sein, dass im Prinzip da schon ein Selektionseffekt vorliegt, dass Spieler bestimmte Genres intensiver spielen, weil sie über bestimmte Fähigkeiten verfügen. Was natürlich nicht ausschließt, dass es nochmal einen Trainingseffekt geben kann und noch einen verstärkenden Effekt geben kann.
Also Sie würden jetzt sagen, dass die Leute die Spiele spielen mit dem Ziel zu zeigen, dass sie entsprechend gut sind. Und das ist ja doch ein bisschen einfach, oder?
Ich würde sagen, dass die Leute Spiele spielen, die ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechen. Das ist so bei der Motivationsforschung so ein bisschen der Klassiker, was man immer wieder findet. Ich spiele einerseits Dinge, zu denen ich eine thematische Affinität habe. Also wenn ich Sportfan bin, spiele ich die Sportspiele aus diesem Bereich gerne. Und das gilt eigentlich auch nicht nur für Spiele, sondern generell, ich mache gerne Dinge, bei denen ich mich selbstwirksam empfinde. Also man macht lieber Dinge, für die man die Fähigkeiten hat, die diese Dinge auch oder diese Tätigkeiten auch benötigen. Also das ist natürlich bei Spielen auch ein Faktor.
Wobei es hat ja keine alltägliche Relevanz. Wenn ich gut in Fortnite bin, habe ich vielleicht einen schönen Abend, aber die letzten 22 Stunden des Tages, die muss ich ja halt auch irgendwie anders rumbringen.
Das stimmt, klar, da stimme ich zu, ja.
wenn jemand viele Spiele spielt, Actionspiele, sich in 3D-Räumen orientiert und dann sich auch im Nicht-Computerspiele-Leben gut organisiert und räumliche Orientierung besser kriegt. Darüber gibt es ja schon viele Untersuchungen. Deswegen stellen manche Airlines bevorzugt Leute ein, die einen Flugsimulator beherrschen. Also da wird eigentlich, das ist genau dasselbe, Herr Suchan, oder?
Das ist auf jeden Fall vergleichbar. Und da werden ja auch die Fähigkeiten genutzt, die Leute im Rahmen dieser Spiele erworben haben.
Könnte natürlich jetzt sein, dass jemand, der so gewisse Fähigkeiten während solcher Spiele, jetzt nicht der Flugsimulator, sondern andere, wo man auch fliegt und dann unten Panzer abschießt zum Beispiel, dass der mit einem Aggressionspotenzial gesegnet wird, was der realen Luftfahrt nicht zugute käme.
Ich weiß nicht, ob es Studien gibt, ob die Leute, die zur Bundeswehr gehen, ob die dann entsprechend vorher Spiele gemacht haben und sich dann verwirklichen können. Ich glaube es fast nicht.
Würde ich ähnlich sehen. Tatsächlich aus der Hüfte geschossen, wüsste ich jetzt auch nicht, ob es konkrete Studien dazu gibt. Aber dazu, und da sind wir wieder der Frage der Ähnlichkeit. Sie haben das Beispiel des Flugsimulators genannt. Das ist auch ein Simulator. Da steckt der Begriff ja schon, also die Idee bei einer Simulation ist, dass es möglichst alltagsnah ist. Nehmen wir mal ein anderes Extrembeispiel. Bei Super Mario würde keiner sagen, dass das eine Simulation ist. Also wir sind sehr weit weg von einer Alltagsnähe.
Weil manche Menschen auch nach links gehen.
Zum Beispiel, fangen wir schon mal damit an, weil manche Menschen auch nach links gehen, da fängt es schon an. Also wir sind sehr weit weg von diesem Skill, der da trainiert wird. Also bei Flugsimulatoren, klar, da liegt das nahe. Die Piloten und trainieren ja auch mit solchen Flugsimulatoren. Die sind natürlich dann technisch noch ein bisschen ausgereifter, auch was das Eingabemedium oder die Kontrollen anbelangt. Aber gerade bei dem Bereich Militär, also vielleicht das Interesse dafür, also es gibt ja einen sehr bekannten Fall dieses Spiels America's Army, das hat die US-Armee produziert und die haben das produziert, nicht um Soldaten an der Waffe zu trainieren, denn meine Maus zu klicken und ein Gewehr zu bedienen sind doch motorisch sehr unterschiedliche Aktivitäten. Ich habe tatsächlich in meiner Jugend recht viel mit der Maus geschossen, aber ich habe noch nie in meinem Leben mit einem Gewehr geschossen und ich würde mir das auch nicht zutrauen. Das wäre die Verletzungsgefahr für alle Beteiligten zu hoch.
Da ging's. Für wen war dann dieses Spiel?
Das war, also dieses America's Army war hauptsächlich als Werbe- und Rekrutierungstool gedacht, ne? Und die US-Armee investiert ja auch in Hollywood-Filme und gibt da auch Support, damit es ist ein Image-Tool. Also da lernt man nicht, die Waffe abzufeuern, aber es ist eine Werbeplattform für die Armee und das Interesse, das ist sozusagen etwas, was natürlich auch über Spiele geweckt oder verstärkt werden kann.
Herr Suchan, der Realismus in Computerspielen ist ja auch durch die Entwicklung der Grafikkarten so weit gediehen inzwischen, dass wir uns in die Helden richtig hineindenken können. Also der 14-Jährige, der auf seinen Bartwuchs wartet, wird sehen, oh, dieser Typ ist, das bin jetzt ich und der hat einen Mordsbart und der geht mit einem Riesenschwert durch diesen Wald und der bin jetzt ich. Also diese Identifizierung ist viel stärker als, ich nenne jetzt ein Beispiel aus den 1980er Jahren, bei Pac-Man. Pac-Man war natürlich auch ich. Ich muss dieses Labyrinth durchkämmen, meine Pillen auffressen und muss mich vor den vier Monstern in Sicherheit bringen. Also der Realismus, der bringt doch eine neue Qualität auch in die Spiele, oder?
Der bringt bestimmt eine neue Qualität in die Spiele und ich denke, das ist auch so das, was die Kinder an diesen Spielen mögen. Aber nichtsdestotrotz kann meiner Meinung nach jeder normal entwickelte Jugendliche unterscheiden, das ist jetzt ein Spiel. Und wenn ich den Computer ausschalte, ist das die Realität. Dann laufe ich nicht mit einer Pumpgun durch die Gegend, nicht mit einem großen Schwert durch die Gegend, sondern da schmier ich die Butter mit einem ganz normalen Messer auf mein Brot und steche damit meine Schwester ab.
Ist da ein Unterschied auch in den Gesellschaften? Das heißt, wenn ich in Florida bin, wo meine Verwandten zum Beispiel immer mit einem Gewehr rumfahren und rumlaufen, mit einem Revolver, wo das schon viel näher ist, leichter möglich ist.
Ich denke schon. Also ich war dieses Jahr in Amerika tatsächlich mit der Familie und als wir das dann gelesen haben, wer da alles mit Waffen rumläuft, wie die Leute argumentieren, warum man Waffen haben muss. Es ging da darum, man sollte auch Handys abschaffen, weil dadurch entsprechend viele Unfälle passieren und deshalb sollte man die Waffen behalten, weil da weniger Unfälle mit passieren. Fand ich sehr interessant, aber da ist mir ziemlich bewusst geworden, dass es natürlich auch sein kann, dass da jemand im Restaurant mit einer Pistole in der Tasche sitzt. Ja, und da ist diese Bedrohung oder diese Alltäglichkeit der Waffe ist ja was ganz anderes als das, was wir hier haben.
Also ich habe in den 1980er Jahren ein Spiel gespielt, das hieß Archon. Das war eine Mischung aus einem Boxspiel und Schach. Und wenn zwei Figuren auf dieselbe Stelle kamen, ging die Kampfszene auf und man hat mit zwei Joysticks gegeneinander gekämpft. Meine damalige Freundin und ich, wir gerieten uns physisch in die Haare. Das heißt, dieses damals sehr abstrakte Spiel hat bewirkt, dass wir uns sozusagen der eine den anderen angerüffelt hat, um das mal milde auszusprechen. Das heißt, die Abstraktion, wird die untersucht?
Aber das war auch nur in der Spielsituation oder haben Sie sich sonst auch geprüft?
Nein, das war danach alles okay.
Okay, aber ich meine, das wollte ich gerade sagen. Es gibt die Spielsituation, es gibt die Realität und ich steige aus dieser Spielsituation aus und bin wieder der ganz normale Mensch, der seinen Alltag bewältigt. Und ich denke, das ist ein Unterschied.
Also jetzt schließt vielleicht so ein bisschen an die Studie, die wir zur Frustration Aggression gemacht haben. Das sozusagen die emotionale physische Erregung, die klingt oft langsamer ab als der Stimulus. In der Psychologie spricht man immer so von, auch ein Klassiker der Psychologie, der fundamentale Attributionsfehler. Also auf was attribuiere ich meinen emotionalen Zustand eigentlich? Und der Streit, kurz nach einem wie auch immer frustrierenden Ereignis zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, ich reagiere dort intensiver in der Auseinandersetzung auf die Person, mit der ich interagiere, als das der Fall gewesen wäre, wenn ich diesen sehr emotionalen Medienstimulus in dem Fall vorher nicht gehabt hätte. Aber das ist ja im Prinzip die Frage, was ist sozusagen die Demarkationslinie, wenn man so will, zwischen Spiel und Nichtspiel. Im Spiel ist es okay, zu streiten und vielleicht auch so ein bisschen im Scherz. Das ist ja das andere Beispiel, was ich nannte, so ein bisschen der Trash-Talk im Sport. Das ist ja auch okay. Da gibt man sich vielleicht auch mal, das spielt man mal einen Foul im Fußball und danach kann man sich auch wieder die Hand geben. Und normalerweise unmittelbar danach, das ist sozusagen, ist die physiologische Erregung noch da. Das heißt, wenn einem dann unmittelbar nach dem Spiel noch jemand krumm kommt, dann reagiert man intensiver. Aber danach klingt es dann auch relativ schnell wieder ab. Und genau das, was Herr Suchan gesagt hat, fand ich eine sehr, sehr gute Aussage und zusammenfassend, dass die meisten Personen, zumindest Erwachsene, psychisch gesunde Erwachsene, das ist vielleicht sozusagen die Fußnote, die man aufmachen muss, sehr wohl in der Lage sind, zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden und ihr Verhalten dementsprechend anzupassen.
Und Sie haben ja die gleichen Effekte auch nach dem Mensch ärgere dich nicht Spiel.
Genau.
Wenn Sie dreimal rausgeschmissen worden sind, sind Sie genauso aufgebracht oder erregt, wie das vielleicht in einem Computerspiel ist.
Aber die Frage im Raum ist eigentlich immer noch die, ist das Spiel wegen diesem Realismus, wir haben ja virtuelle Realität, das heißt, wir setzen uns eine Brille auf und sind tatsächlich in dem Raum. Wir spüren mit dieser VR-Brille die Distanz. Also der Gegner ist dann nicht mehr irgendwo am Bildschirm da hinten in der Ecke hinter dem Baum oder an dem Schloss oder der Panzer lauert im Schnee, sondern der Panzer ist 10 Meter entfernt. Und ich muss jetzt wirklich schauen, dass ich der Waffe ausweiche und ihn von hinten mit meinem Mörser zum Beispiel aufspüre. Also solche Dinge, das ist ja extrem realistisch. Und ich weiß nicht, beim Cowboy- und Indianerspielen sehen wir sind kleine Buben oder Mädchen und haben so komische Federn im Haar. Das ist schon ein krasser Unterschied, oder?
Aber ich will doch trotzdem gewinnen. Ja, und ich denke, wenn man das von der Trainingsseite aussieht, dann trainiere ich ja noch mal realistischer, wenn ich in diesen virtuellen Realitäten bin. Ja, also das finde ich für diesen Effekt, den man auch gezeigt und den wir auch gefunden haben, dass diese Computerspieler teilweise auch von den Blickbewegungen gar nicht so umhersuchen und alles relativ als Ganzes erfassen, finde ich das schon irgendwie eine ganz gute Erklärung. Und dann macht das Ganze auch wieder Sinn. Und wenn ich dann aber unterscheiden kann, das eine ist Spiel, das andere ist Realität, dann spricht das ja nicht unbedingt gegen die Computerspieler, sondern eher für so einen gewissen Trainingseffekt und für, sagen die Realität oder das realistische Darstellen von diesen Situationen.
Das ist schon ein Unterschied im Wirkungspotenzial, im Positiven wie vielleicht auch im Negativen, im Sinne von sozial erwünscht, sozial unerwünscht, ob ich die allerersten 80er Jahre Shooter spiele, die auch noch nicht 3D waren, oder ob ich jetzt einen Shooter aus heutiger Zeit spiele. Ich glaube, das sozusagen ist ja die Frage, verändert sich das Wirkungspotenzial durch Realismus? Und da würde ich sagen, das ist zumindest was man sich anschauen muss in der Forschung, weil man davon ausgehen kann, gerade bei Trainingseffekten welcher Art auch immer, dass die eher vorhanden sind, je näher das Spiel, also die Simulation an der Realität ist.
Aber müssen wir nicht viel mehr Probleme haben? Ich weiß nicht, wie viele 100.000 Millionen Menschen spielen denn in Deutschland? Und wie steht das im Verhältnis zu dem, was wirklich dann traurigerweise auch in der Realität passiert?
In Winnenden vor 10 Jahren zum Beispiel.
Ja. Sie sagten das, vor 10 Jahren, jetzt in Halle. Also
Ja, es wird ja immer gesagt in dieser Mediendebatte zur Gewaltwirkung, dass dann die Täter Computerspiele gespielt haben. Aber das liegt hauptsächlich mal sehr simplifiziert formuliert daran, dass die meisten Gewalttäter Männer sind und vor allem auch junge Männer und dass wir da eine Computerspielabdeckung um die 90% haben. Also es wäre fast, das ist ja so ein bisschen auch die These, die in diesem bekannten Film Bowling for Columbine gemacht wird, es wäre eigentlich überraschender, ja, einfach durch die Wahrscheinlichkeit, dass in dieser demografischen Gruppe die Computerspielabdeckung so hoch ist, wäre es überraschender herauszufinden, dass diese Person keine Computerspiele gespielt hat. Also es ist immer so ein bisschen was in dieser Debatte, man könnte so sagen, ja, der hat Computerspiele gespielt. Naja, der ist es halt ein 24-jähriger junger Mann. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Computerspiel hat, liegt bei 90%. Also das sollte ja jetzt niemanden überraschen, dass sie das tun.
Es gibt ja den Jugendschutz bei uns und da sind manche Spiele verboten. Die sind auf dem Index, die in den USA zum Beispiel erlaubt sind. Und es gibt natürlich auch Fälle, wo man Spiele modifiziert. Also ich weiß, wie Spiele programmiert werden im Prinzip, wie die Game Engine funktioniert. Und da kann man ganz schnell die SS-Runen zum Beispiel rausnehmen, um dann in Deutschland eine Zulassung zu bekommen. Aber auch Spiele, die so brutal sind, dass man quasi Menschen, die vor einem sind, mit einer Waffe zerlegt, dass die in einzelne Teile zersplittern und dann Blut den Boden füllt. Auch solche Spiele sind tendenziell in Deutschland nicht verboten, sondern modifiziert. Das heißt, wir sehen quasi platt ausgedrückt weniger Blut. Das klingt alles so, als würde man eine Diskussion vermeiden vielleicht, dass diese Spiele eben doch aggressiv machen.
Ja, also in Deutschland haben wir einen relativ strikten Jugendmedienschutz im Vergleich zu anderen Ländern. Man muss gar nicht so weit schauen, muss gar nicht sagen, in den USA, allein in Österreich wird deutlich weniger Mediengewalt zensiert, ist vielleicht ein sehr negativer Begriff, kontrolliert. Und was diese Frage der Modifikation anbelangt, manche Veränderungen sind vergleichsweise trivial, andere Sachen sind so ein bisschen involvierter. Es gibt ja diesen Fall, wo, ich glaube, das war das Columbine-Attentat, wo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und das ist jetzt wirklich sozusagen aus meinem Gedächtnis der Berichterstattung dazu, die Täter ihre Schule in einem Shooter vorher nachgebaut haben. Das ist sehr aufwendig und das macht man jetzt normalerweise nicht einfach so nebenbei. Und das ist so ein bisschen der Aspekt, ne, es gibt immer diese Wirkungsdebatte. In der kriminologischen Forschung gibt es den ganz passenden Begriff der sogenannten prädeliktischen Fantasie. Besagt, jemand, der eine Gewalttat plant, beschäftigt sich kognitiv sehr intensiv vorher damit. Und Computerspiele sind da ein ganz für solche Personen ein recht gut geeignetes Medium, weil es sehr immersiv und sozusagen in gewisser Weise auch realistisch ist und weil man solche Dinge machen kann, wie seine Schule nachbauen. Den Roman so umzuschreiben, dass es sozusagen in meiner Schule spielt, wäre auch möglich gewesen. Den Film so umzuschneiden, dass er in meiner Schule spielt, wäre sehr, sehr schwierig gewesen, sage ich jetzt mal. Also die technischen Möglichkeiten und die Nähe zur Realität, zur eigenen Lebensrealität ist dann bei Computerspielen schon höher. Aber wieder mal so ein bisschen Klammer auf, Klammer zu, wenn wir über die Frage der Kausalität unterhalten, dann ist es nicht das Spiel, das dazu führt, dass die Person diese Tat plant, geschweige denn durchführt. Aber Medien sind eben eine Möglichkeit, den Plan vielleicht das zu verstärken oder sich kognitiv intensiver damit zu befassen.
Und es geht auch noch einen Tacken weiter, weil jetzt wurden ja auch diese Szenen praktisch im Internet gestreamt, oder? Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das heißt, es ist ja noch eine gewisse Selbstdarstellung, die über das, was in dem Spiel passiert, über hinausgeht.
Jetzt, wenn Sie meinen Halle?
Ja.
Da wurde ja kein Computerspiel gestreamt.
Die Live-Tat wurde gestreamt. Das heißt, es ist nochmal, also diese Präsentation des Täters, die hat ja nochmal eine ganz andere Qualität erhalten.
Hat aber und es wurde ja dauernd verwechselt, mit einem Computerspiel nichts zu tun.
Aber es kommen viele Faktoren noch hinzu, die das Ganze mit motivieren und mit auch eine Rolle spielen.
Herr Suchan, Sie sprachen jetzt ein paar Mal davon, von der, ich sag das mal in Anführungszeichen, heilen Familie, wo die Eltern wohlwollend wachend über die Kinder gucken von hinten mal und spiel das mal lieber nicht und du musst jetzt bald ins Bett gehen und du brauchst noch ein bisschen Zeit, wo du dann vielleicht ein Buch liest, um wieder runterzukommen. Also so. Was ist denn mit den Eltern, die dafür gar keinen Kopf haben und die Jugendlichen, das dürften die meisten sein, dann einfach in diese Aggressionsfalle hineinlaufen lassen?
Ich meine, da sind wir bei dem Punkt, wo wir gerade schon mal waren, es müssten ja viel mehr Dinge passieren, wenn es wirklich dann zu den entsprechenden Taten kommen würde, die dadurch motiviert sind, dass ich Videospiele spiele.
Das heißt, es geht meistens gut.
Was die Erfahrung gezeigt hat bisher ja schon.
Ja, vielen Dank, Dr. Johannes Breuer, Medienpsychologe am Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften GESIS in Köln und Professor Dr. Boris Suchan vom Institut für kognitive Neurowissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Ich denke mal, voneinander lernen konnten Sie in dieser Streitkultursendung nichts, oder?
Doch, also ich glaube, ich fand das einen sehr guten Austausch. Es ist doch auch immer schön, wenn man nicht unbedingt seine Weltsicht bestätigt, aber wenn man sieht, dass man nicht alleine ist mit gewissen Ansichten und auch Forschungsergebnissen, die man hat.
Ja, also ich finde gerade der Austausch über die Forschungsergebnisse, wo sich Leute fundiert Gedanken gemacht haben, wo könnten bestimmte Phänomene herkommen, wie könnten die erklärt werden, und wenn man da über den Tellerrand hinausguckt, aus den kognitiven Neurowissenschaften in andere Bereiche, wie das hier passiert ist, finde ich das auch sehr attraktiv.
Am Mikrofon war Maximilian Schönherr und nun geht es von der profanen zur höheren Kultur in der Sendung Kultur heute.